Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts der Mobility Allstars. Ich bin der eine Host, mein Name ist Tobias Pusch und ich bin hier zusammen mit meinem Co-Host, das ist der Stefan Schierschwitz, Vorstand der Mobility Allstars. Hallo Stefan.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf diese nächste Folge. Wir sind ja hier total im Flow. Eine nach dem anderen hauen wir raus. Heute ist es Folge 35. Wir haben einen ganz besonderen Gast dabei. Judith Häberli, endlich mal jemand aus der Schweiz, sagen sich hoffentlich viele, die uns regelmäßig zuhören. Und wie immer jetzt für die Stammhörer müsste das schon gelebte Praxis sein. Unser Gast stellt sich selbst vor. Tobias, du hältst den Timer in die Kamera.
Und denn der Gast hat ja nur eine Minute Zeit dafür. Judith, du siehst, also erstmal hallo Judith.
Grüezi.
Man sieht dich ja schon im Bild. Wir machen ja erstmals einen Videopodcast. Und ich drücke jetzt auf die Uhr. Und, Moment, die private Nachricht mache ich noch kurz weg von der Kindergartengruppe. So, die Zeit läuft.
Super. Hallo zusammen. Hallo, liebes Podcast-Publikum. Es freut mich sehr, heute da zu sein und mit Stefan über Mobilitätsthemen zu sprechen. Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit Mobilitätsthemen, habe zusammen mit meinem Ehemann Urban Connect vor über 10 Jahren gegründet. Urban Connect bietet Firmenkunden multimodale Mobilitätslösungen für die Mitarbeitenden an. Wir haben begonnen ursprünglich mit E-Bikes, unterdessen sind das geteilte E-Autos, E-Scooters, ÖPNV, in der Schweiz sagt man ÖV, also ich werde es wahrscheinlich ein paar Mal falsch sagen, Einbindung. Und wir arbeiten mit Kunden wie der Roche, Lonza, Google und vielen mehr in der Schweiz und nach auch in Deutschland und im angrenzenden Ausland. Mein Background ist ursprünglich habe ich mal Schauspiel studiert. Das hat dann nicht geklappt mit dieser Karriere und darum habe ich Volkswirtschaft noch studiert hier in Zürich und habe auch das CAS in Mobilitätsmanagement an der Universität St. Gallen gemacht.
Boah, stark. Was ist CAS? Ist das ein Titel, ein Abschluss?
Gute Frage, wofür CAS? Das ist eigentlich so eine Weiterbildung. Also ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht, 15 bis 30 ECTS-Punkte, also so Punkte im Polonia-System, aber so eine Weiterbildung einfach für Mobilität und Smart Cities.
Alles klar.
Ich freue mich sehr, dich an Bord zu haben. Du bist gemeinsam mit mir als Vorstand der Mobility Allstars jetzt seit neuestem mit zugange und deshalb natürlich auch in einer ganz besonderen Rolle unseres Netzwerks zugange. Wir kümmern uns alle miteinander um die Mobilitätswende und der Begriff ist ein spezieller und wir wollen den natürlich auch immer für alle Zuhörerinnen und Zuhörer übersetzen. Deshalb auch an dich direkt mal die Frage, welche Assoziationen hast du, wenn du an den Begriff Mobilitätswende denkst?
Also ich denke da einerseits an die Elektrifizierung, die schon bereits voll im Gange ist und ich glaube auch nicht mehr aufzuhalten. Also ich glaube, der Markt hat dort entschieden und die OEMs sind dabei, sich umzurüsten auf Elektroautos. Gleichzeitig glaube ich, dass Elektrifizierung alleine nicht unsere Mobilitätsherausforderungen lösen werden. Also ich denke bei den Herausforderungen an die Umweltthemen, die werden tatsächlich oft durch die Elektrifizierung angegangen. Aber auch das ganze Thema Stau, Ineffizienz, also wie oft ein Auto tatsächlich geparkt ist von seinem Leben. Das ist nämlich, also in der Schweiz und ich denke in Deutschland nicht viel anders, unter einer Stunde pro Tag, wo das Auto sich bewegt. Und wenn es sich bewegt, ist die Besetzung weit unter 2 Personen, also bei 1,3 Personen. Also diese Ineffizienz, wie geht man die an? Und da denke ich an den zweiten Punkt neben der Elektrifizierung, die geteilte Mobilität. Und natürlich für mich ist das Thema Mobilitätswandel sehr stark verbunden mit der betrieblichen Mobilität. In der Schweiz sagen wir oft Firmenmobilität, also auch da werde ich wahrscheinlich manchmal das andere Wort brauchen, weil das einfach für mich alltäglich ist, weil wir Firmen dabei helfen wollen, ihre Mobilität nachhaltiger, günstiger und lustvoller für die Mitarbeitenden zu gestalten.
Spannend. Ich würde direkt einsteigen. Firmenmobilität oder betriebliche Mobilität, wie auch immer wir es nennen, aber das ist die Mobilität, die sich vor allem damit beschäftigt, wie kommen die Menschen zur Arbeit oder wie fahren sie vielleicht im Laufe ihres Tags von einem Standort zum anderen. So würde ich zumindest übersetzen. Was macht ihr denn da als Urban Connect für die Firmen und für die Mitarbeitenden?
Genau, also wir haben unterschiedliche Angebote. Wir haben eben, wie vorhin angetönt, angefangen mit geteilten Elektrovelos, also Elektrofahrrädern, damit die Mitarbeitenden nach Hause pendeln konnten oder zwischen Standorten oder auch zum Kunden. Also das bieten wir so auch als Rundum-Sorglos-Paket an. Also es sind nicht nur, ist nicht nur irgendeine Software oder eine Plattform, sondern tatsächlich stellen wir die Hardware, also die Fahrzeuge, nicht nur Bikes, unterdessen auch Autos oder Cargo-Velos oder Scooters für Campus-Mobilität beim Kunden hin. Also, und wir kümmern uns um diese Fahrzeuge, also wir versichern die, wir branden die, wir warten die monatlich. Und wir stellen eben zusätzlich eine Software zur Verfügung, die es den Mitarbeitenden erlaubt, diese Fahrzeuge so einfach wie möglich zu buchen, zu öffnen, zu schließen, aber auch abzurechnen. Und das ist halt für die Firmen da besonders spannend, weil sie dann Geschäftsfahrten, Privatfahrten schön aufschlüsseln können. Wir können auch die Geschäftsfahrten nach Kostenstellen aufschlüsseln. Und all diese Daten helfen ihnen dann wieder, um zu erfassen, wie pendeln unsere Mitarbeiter, woher stammen unsere Scope-3-Emissionen zum Beispiel und wo haben wir dann die Hebel, um diese Emissionen und auch die Kosten zu reduzieren. Also das Grundprodukt ist eben diese geteilte Flotte. Wir bieten aber auch Services an, wie zum Beispiel Flottenanalyse, wo wir eine bestehende Flotte von einem Firmenkunden mit so Trackern ausrüsten und aufgrund von ihren spezifischen Daten dann Vorschläge machen können, wie kann die Flotte elektrifiziert werden, wie groß ist der Anteil der Flotte, der elektrifiziert werden kann. Aber viel spannender finde ich noch, wie groß ist der Anteil der Flotte, der durch Sharing einfach komplett gestrichen werden kann. Weil sehr oft sehen wir, dass bei Firmenkunden die 30-50% der Flotte nicht gebraucht wäre, wenn man ein Sharing anführen würde.
Aber aufs erste Produkt bezogen, das heißt so ein bisschen, was ersetzt ihr denn dadurch? Also ihr ersetzt dann wahrscheinlich ja den persönlichen Firmenwagen in erster Linie, oder? Oder gibt es noch irgendwie andere Mobilitätsformen, die man früher benutzt hat und die jetzt überflüssig werden?
Ja, also ich denke, der deutsche Markt ist insofern spannend für uns, weil es tatsächlich so viele persönliche Firmenwagen gibt. In der Schweiz ist das nicht so verbreitet. Mhm. Viele kommen einfach mit ihrem Privatwagen zur Arbeit. Ah, ja. Das wird stark incentiviert, meines Erachtens, durch Gratis-Parkplätze zum Beispiel. Mhm. Und das ist dort, wo wir in der Schweiz eher ansetzen und wo wir sagen, okay, Firmen, gerade im städtischen Bereich, aber mehr und mehr auch auf dem Land, sagen, okay, bis anhin haben wir einen Gratis-Parkplatz gegeben. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil das incentiviert indirekt den Gebrauch vom Privatauto. Und daher unsere Lösung ersetzt eher das Pendeln mit dem Privatauto. Für Firmen bedeutet das, dass sie weniger Parkplätze anbieten müssen und wirklich auch dann die Daten über das Pendeln erfahren können und auch dort Hebeln haben können, um dieses Verhalten zu ändern. Und dafür haben wir, das ist dann noch vielleicht das letzte Produkt, ganz kurz, das Mobilitätsbudget lanciert. Das haben wir nicht selber erfunden. Ich glaube, ihr Deutschen seid uns da weit voraus. Also das Produkt kennt ihr bereits. Aber wir sind die Ersten, die das in der Schweiz eingeführt haben. Und da helfen wir Firmen, via das Budget positiv zu incentivieren. Also nicht man sagt auf Englisch Carrots und Stick, also nicht mit der Peitsche zu bestrafen, für die mit dem Auto kommen, sondern eher wie ein Budget die richtigen Karotten zu setzen oder die richtigen, ich weiß gar nicht, wie man
Zuckerbrot,
in Deutsch sagt,
aber Zuckerbrot
und Peitsche. Die schlaue Zuckerbrote hinzulegen, so dass Mitarbeiter beginnen zu hinterfragen, macht es überhaupt Sinn, mit dem eigenen Auto hinzufahren? Sie verstehen auch besser die Kosten des eigenen Autos durch sein Budget und der Arbeitgeber kann gezielt incentivieren, was er denn gerne haben möchte. Ist ja auch pro Firma sehr unterschiedlich. Einige haben Parkplatzengpässe, andere haben Stress in der Gemeinde, wo sie platziert sind, weil so viel Verkehr von den Mitarbeitern kommt, dass es zu einem politischen Thema wird. Und je nach Herausforderungen, die Firma versucht zu lösen, bieten wir dann unterschiedliche Lösungen an.
Ja, ihr bietet Steuerungsmöglichkeiten eigentlich an, oder?
Genau.
Du, Judith, wie nachgefragt ist es? Also ich arbeite auch für eine große Firma und bin in Deutschland da in der betrieblichen Mobilität auf jeden Fall auch ganz gut vernetzt und unterwegs. Und ich wage mal zu behaupten, das ist jetzt nicht so, dass jede Firma das auf der Top-Agenda hat, diese betriebliche Mobilität so zu steuern und anders zu machen. Wie ist es in der Schweiz?
Also ich denke, es gibt sicher höhere Prioritäten bei sehr vielen Firmen. Ich denke aber, ich meine, die Priorität ist sicher nicht, eine geteilte E-Bike-Flotte hinzustellen. Das ganz bestimmt nicht. Was wir aber ganz klar sehen und einen krassen Anstieg an Nachfragen sehen, ist, dass seit 2024 Großfirmen, also börsenkontierte Firmen, aber mehr und mehr auch private, die nachziehen müssen, müssen ein Reporting zu ihren Emissionen machen, genau wie sie ein Finanzreporting machen können müssen. Und da stehen viele Firmen einfach komplett am Anschlag, weil sie wissen gar nicht, wie die Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Sie wissen gar nicht, wie die Mitarbeiter zum Kunden pendeln oder zwischen den Standorten pendeln. Und als ersten Schritt ist das erstes Mal einfach verstehen. Und wir helfen mit diesem Flottencheck zum Beispiel oder mit Pendelwegsanalysen, helfen wir die Daten erstmal zu verstehen und dann aufgrund ihren Daten auch Reduktionspläne zu erstellen. Und das ist momentan unser heißes Weckli. Also das kommt wirklich gut an, weil da Firmen gar keine Wahl mehr haben, oftmals.
Also ich sehe ich genauso, ich merke, also ich arbeite für eine große Firma und ich merke auch, dass es da, dass es ein Must-Have ist. Bei den Kleinen, die du erwähnst, rutscht es vielleicht nach und nach rein. Ich glaube, dass das tatsächlich auch wichtig ist, diese Analyse auch über die Flotte zu erfahren, weil ich glaube, dass das für viele Firmen tatsächlich noch ein Treiber ist. Übrigens, Tobias, ich glaube, es gibt auch die Poolfahrzeuge, also ne, vorgehaltenen Fahrzeugpool, der dann vielleicht für Dienstreisen genutzt wird. Vielleicht kann ich den auch optimieren, kenne ich zumindest so. Und ich glaube, dass der Einstieg über die Mobilitätsform des Autos und die zu optimieren, vielleicht dann sogar der Wegebner ist für andere Mobilitätsformen. Judith, du hast gerade gemeint, das ist nicht Prio 1, eine elektrifizierte, gescherte Fahrradflotte einzuführen, aber am Ende über die Steuerung vielleicht des Hauptassets kommt dann vielleicht auch die Lust auf andere Formen. Würdest du das bestätigen? Erkennst du das so?
Genau, ja? Also oftmals müssen sie erstmal die Daten verstehen, um dann zu verstehen, welche Hebel sie haben oder welche Probleme sie haben, Herausforderungen sie haben, und wir zeigen dann die Hebel auf. Das kann eine geteilte Fahrradflotte sein, muss es aber nicht. Das kann bei einer Firma, die direkt an einem gut erschlossenen Bahnhof sitzt, auch wirklich eine Incentivierung von Streckenabos zum Beispiel sein, also ÖPNV-Streckenabos. Das kommt dann wirklich stark darauf an, wo die Firma sitzt, auch welche Art Mitarbeitenden sie hat. Sind das Schichtarbeiter, Arbeitende, sind das Sales-Mitarbeiter, die eigentlich kaum im Büro sind? Also da bringt es auch nicht, eine Bike-Flotte hinzustellen, wenn die gar nicht erst ins Büro kommen. Das kommt sehr stark darauf an. Und ich denke,
wahnsinnig individuell, ja.
Entschuldigung?
Wahnsinnig individuell einfach, von Firma zu Firma. Genau. Da hat ja jeder echt ihren Fingerabdruck.
Genau, und ich glaube, das Schöne bei uns ist, wir sagen dann nicht einfach, doch, eine E-Bike, also früher mussten wir das was ein bisschen so, doch, E-Bike-Flotte löst all deine Probleme, weil das ist alles, was wir anbieten konnten. ich glaube, jetzt mit der Partnerschaft, auch mit der SBB, wo wir wirklich ein tolles ÖV-Angebot anbieten können und eben zum Beispiel auch das Mobilitätsbudget, aber auch das macht nicht immer Sinn. Aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, um auf verschiedene Herausforderungen einzugehen. Nur ganz kurz noch zum Bike-Flotte, weil ich bin ja persönlich immer mit meinem Bike unterwegs und ich finde, im städtischen Raum ist es die perfekte Mobilitätsform. Ich war übrigens gestern auch die letzten zwei Tage in Paris und ich habe alles mit dem Fahrrad gemacht. Ich war immer schneller, laut Google, sogar mit der Metro. Und was ich vielleicht fürs Bike sagen würde, die Mitarbeiter lieben das. Und viele Firmen, gerade hier in der Schweiz wie Google, die wirklich an die Top-Talente gehen wollen, die müssen schon auch so im Sinne von Benefits sich überlegen, was biete ich jungen, nachhaltigkeitsbewussten oder umweltbewussten, digitalen Mitarbeitenden an, was kommuniziert, wir kümmern uns um die Zukunft, wir sind fortschrittlich unterwegs, und da ist eine E-Bike-Flotte schon ein eigentlich sehr günstiges und sehr tolles Tool.
Das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen, also aus Sicht des Corporate, aufgrund von Berichtspflichten, oder vielleicht auch aus Optimierungssichten im Sinne der Kosten, habe ich dann Handlungsbedarf. Aber wie hart fragen das die Mitarbeitenden nach? Also kommen die auf den Genuss, weil wenn sowas mal da ist, dann will ich mehr davon? Oder erlebst du auch das Umgekehrte, dass die Menschen sagen, ich möchte andere Mobilität haben? Lieber Arbeitgeber, mach dir mal Gedanken.
Es gibt beides. Also was wir immer mehr haben, weil wir haben unterdessen über 50 Firmenkunden und wir haben immer öfters, dass Mitarbeitenden die Firma wechseln und sagen, ich war vorher bei der Roche und das war echt cool, warum haben wir das nicht bei der Novartis? So als Beispiel. Also ich denke, wenn die mal auf den Geschmack, also genau, wenn du bei einer neuen Firma anfängst, das, du willst einfach mal einen Laptop, ein funktionierendes, was auch immer, Infrastruktur, das, auch da ist die Mobilität wahrscheinlich nicht der erste Treiber, obwohl vielleicht beim Interviewprozess überlegt man sich schon, wie lang muss ich denn pendeln und wie oft muss ich ins Büro kommen. Also was wir schon merken, ist, dass der Appetit oft erst mit dem Essen kommt. Also wenn die Mitarbeiter das mal testen können und wir machen natürlich immer so Modelle, wo die das auch am Anfang gratis bekommen zum Beispiel oder die erste Testfahrt ist gratis, aber wenn die Vorteile mal kennenlernen, dann nutzen sie das immer mehr. Also eben ein Beispiel, was wir oft als Feedback bekommen, ist, dass sie realisieren, wie oft sie nicht nur im Stau gestanden sind, aber zum Beispiel auch Parkplätze gesucht haben oder auf eine Tram gewartet haben. Also wenn sie in eine Stadt von Standort A nach Standort B eine Firma fahren mussten, dass sie dann doch oft Zeit verlieren mit Umsteigen oder auf die Tram warten. Und was uns immer auch sehr freut, ist, wenn Mitarbeiter sagen, hey, ich will eigentlich jeden Tag ein Bike, das kann ich mit dem Sharing-Angebot nicht. Habt ihr mir Zugang zu unseren, habt ihr uns, also der sagt dann, kann ich vergünstigt dann ein Riese Müller oder ein Stromer Velo kaufen. Also sowas, und das freut uns sehr. Wir verlieren da eigentlich einen Nutzer, aber wir wissen, der Typ ist oder die Frau ist jetzt viel nachhaltiger und wirklich überzeugt, mit zwei Rädern unterwegs. Und solche Szenarien gibt es oft und freuen uns immer sehr.
Auf jeden Fall helfen eure Daten ja auch dabei, dann am Ende zu argumentieren, nicht? Das sind deine wirklichen finanziellen Kosten, das sind deine wirklichen zeitlichen Kosten und schau mal, wir haben hier 7 Kollegen, die machen das anders und bei denen ist das runtergegangen. Probier doch mal aus. Also sowas kann ja motivieren, weil das vielleicht dann auch mehr ist als nur warme Versprechen. Trotzdem möchte ich einmal kurz ein bisschen den Stock in die Speichen des Elektro-Velos hauen. Stefan, vor allem du weißt das wahrscheinlich besser als ich, aber also Judith, du hast es schon angedeutet, Deutschland ist ja Dienstwagen fixiert, sage ich mal. Und das, ich glaube, da hängt auch viel der deutschen Volksseele dran. Das ist jetzt nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern hey, ich habe einen Firmenwagen und sogar einen ganz coolen und so. Deswegen, ich wage mal zu bezweifeln, dass man einen überzeugten BMW 5er-Fahrer mal eben dazu motiviert, aufs E-Bike umzusteigen. Stefan, wie ist also deine Erfahrung? Du bist ja in einem sehr deutschen Konzern unterwegs, der ja auch durchaus so im Süden, okay, bei euch vielleicht eher Mercedes, Porsche unterwegs ist in Baden-Württemberg. Zieht das? Also kann man jemandem ja auch sein Statussymbol einfach so nehmen und gegen ein Elektrorad eintauschen?
Also ich habe da eine klare Meinung dazu und die fängt damit an. Das geht nicht darum, den, ich weiß nicht, Power-User, der 20 Jahre lang schon in diesem Gefährt sitzt, den jetzt davon wegzuzwingen. Es geht vielleicht im ersten Schritt darum, generell den Bedarf der Menschen erstmal zu sehen und zu kennen und ihn zu beantworten. Ich glaube, dass viel auch so gelebte Praxis ist. Wir haben in einem der letzten Podcasts über dieses gelebte Selbstverständnis auch mit unseren Kindern in unserem straßenorientierten Umfeld gesprochen, in das wir alles reinwachsen, und auch in anderen Podcasts über irgendwelche Rollenbilder und genauso ist es im Verkehr meiner Meinung nach. Also wir leben da ja sowas vor, was dann so alternativlos wirkt, wobei die Menschen selbst, ich glaube, ich erstmal in ihrem Bedarf groß werden. Und wenn es Angebote für den Bedarf, den ich unmittelbar habe, gibt, dann nutze ich den. Und ich glaube, über Menschen, die wir so in der Mobilitätsform erreichen, die sie eigentlich besser mögen, schaffen wir wieder Beispiele, auch emotionale Beispiele, die anderen sehen, wie cool ist das denn? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Riese Müller denke, was zum Fuhrpark, glaube ich, von Urban Connect gehört oder zumindest als Partner da mit dabei ist, das ist ein absoluter Leckerbissen in der Fahrradmobilität.
Edel, wir haben selber, E-Bikes, ja.
Ja, und das ist wirklich ein Premium-Segment. Also wenn wir vom BMW, vom 5er sprechen, dann würde ich jetzt mal sagen, wäre so ein Pendant. Dann hat man ein Pendant. Das wissen aber die Menschen leider nicht so. Ja. Und sie wissen es ja auch nicht zu schätzen. Weil die emotionale Botschaft, die wir in unserer straßenautozentrierten Welt ist, ist vielleicht ein bisschen übertüncht. Und ich glaube, durch diese guten Beispiele und dann vor allem eben auch Sorge zu tragen, also ist meine persönliche Meinung, dass wir eben nicht das High-End-Produkt Auto durchoptimiert bis zum geht nicht mehr mit dem virtuellen Cockpit und allem, was Spaß macht, dass wir das dann durch so ein 1.0 Drahtesel schon mit den Begrifflichkeit irgendwie ersetzen. Und das ist ja genau die Schere, die bei den Menschen dann vielleicht so aufgeht, sondern dass dann genau so ein geiles Produkt und ein Top-Service gepaart mit einem digitalen Zugang, dass das alles flutscht und richtig Spaß macht. Oder, also Judith, jetzt habe ich gerade ja fast schon für dich und dein Geschäftsmodell
eine
Lanze gebrochen. Aber ich glaube, dass es so, dass man so Mobilitätswende tatsächlich auch schafft oder zumindest den Zugang zu diesen Wendegedanken.
Und Tobias, also vielleicht noch ganz kurz zu deinem Punkt. Ich glaube, wir schaffen es nicht, einem 55-jährigen BMW 4er Liebhaber, der das Auto seit 30 Jahren zur Arbeit gefahren ist, das wegzunehmen. Das ist auch nicht unser Ziel. Wir sprechen aber nur auch mit den jüngeren Generationen. Das hat wirklich damit angefangen, dass einfach Google unser erster Kunde war. Die haben nicht, also die Mitarbeiter sind jung und die jungen Mitarbeiter wollen kein Auto. Die haben oftmals nicht mal einen Firmenwagen, die haben ihre Wohnung in der Stadtmitte. Das heißt, ein Firmenauto bedeutet in einer Stadt wie Zürich automatisch 200, 300 Franken mehr Miete. Also die wollen kein Auto. Und wir werden auch von deutschen Firmen angegangen fürs Mobilitätsbudget, weil die sagen, wir wollen nach wie vor den Firmenwagen ermöglichen für die, die es wollen, aber viele wollen den nicht mehr. Und dann ist es halt automatisch unfair, wenn du weißt, du bekommst irgendwie, weiß nicht, 70.000 Jahresgehalt und hättest ein Auto, nimmst es nicht, weil du es nicht fahren kannst oder nicht brauchst, aber dann fühlst du dich automatisch benachteiligt und dann wollen sie eben Alternativen anbieten. Und daher ist es schon vielleicht auch ein bisschen ein Generationenthema.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Du, jetzt muss ich mal direkt noch tiefer reingehen und zwar zum eigentlichen Kern eures Geschäftsmodells, also am Ende auch das Thema Operations und die Verwaltung der Fahrzeuge und den Betrieb. Also das gehört ja irgendwie dann in der Realität der Mobilitätswende für den, der es anbietet, mit dazu. Wie ist es? Weil so ein Fuhrpark und so ein unterschiedlicher Fuhrpark, der ist doch auch sehr, sehr arbeitsintensiv. Also kannst du da ein bisschen was berichten, nur aus deiner unternehmerischen Brille heraus?
Ja, also das denken viele, auch Investoren schrecken da immer ein bisschen zurück, weil sie das von den B2C-Modellen so kennen, dass es halt Umverteilung braucht, Vandalismus stark passiert oder man hat immer diese Zahl von einem Scooter hat eine Lebensdauer von 3 Monaten. Kann ich tatsächlich einfach für den B2B-Bereich nicht so bestätigen. Die Fahrzeuge von uns, die sind nicht free-floating irgendwo in der Stadt und landen im Fluss. Das passiert einfach bei uns nicht. Die Mitarbeiter registrieren sich mit ihrer Firmen-E-Mail-Adresse. Das heißt, da hängt mehr dran als, ich weiß nicht, butterfly@gmail.com, sondern da ist irgendwie der Arbeitsvertrag irgendwie ein bisschen damit verknüpft. Die Mitarbeiter halten wahnsinnig gut Sorge. Hoffentlich auch ein bisschen, weil sie einfach an den nächsten Nutzer denken, der Kollege sein könnte. Wir sind standortgebunden, das heißt, die Fahrzeuge kommen immer wieder an einen der Firmensitzen zurück, wo wir regelmäßig vorbeigehen zur Wartung, zum Putzen und so weiter. Es ist super gut machbar. Und wir arbeiten mit Partnern. Das ist, finde ich, auch nachhaltiger, als da irgendwie die eigenen Mechaniker in Europa rumzuschicken, sondern wir haben dann lokale Partner, können so auch Velomechanikern zum Beispiel im Winter stabile Einkünfte generieren. Ist echt für uns nicht das große Thema.
Und ist das im Winter, also gerade so die Fahrradmobilität, die findet im Winter durchgängig statt oder endet damit die Saison und einmotten und doch aufs Auto umsteigen?
Wenn man im Frühling beginnt mit der Flotte, dann haben sich die Mitarbeiter bis zum Herbst so stark an die Vorteile gewöhnt, dass sie sich tatsächlich Handschuhe und Stirnbänder kaufen. Natürlich gibt es so einen gewissen Peak, aber eher das ist dann so Mai, Juni und dann wieder Ende August, Sommer, weil es gibt ja auch immer wieder die Sommerferien. Und wir haben einen klaren Einbruch und der ist einfach zwischen Weihnachten und Neujahr, weil da viele unserer Kunden White-Collar-Work einfach nicht arbeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass die Nutzung durchs Jahr stabil ist.
Aber auch viel Psychologie dabei, wenn man so hört, ne? Also man muss die Leute auch richtig nudgen, so, geht's irgendwie auch. Und vor allem Psychologie heißt wahrscheinlich auch, wenn es dann einen Tag mal richtig regnet, dann ist das vorbildliche Mobilitätsverhalten möglicherweise auch mal im Eimer.
Wobei da ist ja dann, also wenn ich da einhaken darf, weil ich bin da auch so ein Überzeugungstäter und bin in diesem Winter auch mit, ich habe mal Handschuhe gekauft, muss gerade, also wobei ich wohne nicht in Zürich, also ich habe jetzt vielleicht mit weniger krassen, niedrigen Temperaturen zu kämpfen, aber es war irgendwie schön, nicht wenn es geregnet hat, aber wenn mit klarer Luft und irgendwie habe ich eine Welt kennengelernt, die ich sehr schätzen gelernt habe. Und als mal geregnet hat, bin ich dann auf andere Mobilitätsformen umgeswitcht, zum Beispiel die Bahn. Also Judith, ich schätze mal, genau das wäre jetzt so deine Antwort gewesen. Mich interessiert jetzt aber vor allem eins, Können wir mal mit dem Vorurteil aufräumen oder es einfach bestätigen, weil du hast jetzt vom Mobilitätsmix gesprochen und der Vielschichtigkeit für den gemeinen Deutschen, also den 5er BMW-Fahrer,
von dem wir es gerade hatten. Ja, genau.
Der denkt ja wahrscheinlich, grüezi miteinander und wir fahren mit der Dampflok auf den Berg, oder wie ist es in der Schweiz?
Also ich denke,
alles Bahnfahrer,
schon, dass,
nee, oder?
Es wird sicher mehr ÖV gefahren als das Auto, also als in Deutschland jetzt zum Beispiel. Unser ÖV funktioniert tatsächlich auch einfach verlässlicher. Ich will jetzt kein deutsche Bahnbashing machen oder sowas, aber das ist das, was wir immer mal wieder hören. Das ist unzuverlässig. Bei uns ist es zuverlässig. Das ist wirklich unser großes Glück. Und ich glaube, darum sind auch bereits viele mit dem ÖV unterwegs. Und das ist toll. Und das wollen wir ja auch unterstützen. Darum auch die Partnerschaft mit der SBB. Ich glaube, es gibt aber noch ein Riesenpotenzial, mehr Leute in die Bahn zu bringen, indem man zum Beispiel die letzte Meile-Lösung hinstellt, weil viele sagen, ja gut, ich komme zum Hauptbahnhof, aber die Firma ist dann noch 15 Minuten zu Fuß, das ist mir zu umständlich. Aber ja, ich meine, wenn du aufs Land gehst in der Schweiz, haben viele Arbeitgeber gratis Parkplätze und alle kommen mit dem Auto. Mhm. Selbst wenn sie 2 Kilometer im Nachbarsdorf wohnen. Also das ist, da gibt es schon noch Potenzial.
Ich denke ja manchmal, dass es auch so ganz, ganz andere Punkte sein könnten. Bei meinem alten Arbeitgeber dachte ich so, das war halt in Hamburg. Ich habe auch in Hamburg gewohnt und hatte so eine halbe Stunde mit dem Rad, was aber dann halbwegs gut ging. Aber wenn ich Rad fahre, dann fahre ich schnell, dann komme ich halt verschwitzt bei der Arbeit an. Mhm. Geht nicht. Ne? So manchmal denke ich auch, wenn man eine Dusche da hätte, das wäre schon vielleicht auch ein wichtiger Baustein. Ist jetzt was ganz anderes, ne? Aber auch das ist eine Sache, die es manchen Leuten vielleicht auch verunmöglicht.
Das ist tatsächlich so. Das gehört aus meiner Sicht auch in ein Mobilitätskonzept, eine Dusche. Du kannst nicht Fahrradständer vor die Tür stellen und nicht das Thema zu Ende denken. Das ist auch Fahrradsicherheit. Also wenn das ein Werkshof ist, wo Lastwagen rein und rausfahren, dann ist vielleicht das nicht der ideale Ort für einen Veloparkplatz. Und solche Fehler werden halt immer mal wieder gemacht und dann ist man erstaunt, dass keiner mit dem Fahrrad kommt. Ich glaube, da sind Firmen schon immer wacher und immer mehr bereit, auch mal externe Berater für ein Mobilitätskonzept dazu zu holen.
Jetzt haben wir noch mal ein bisschen rauszoomen aus unserer Mobilitätsbubble. Mit dir haben wir ja so eine Unternehmerin und eine Gründerin einfach auch mal vor dem Mikro und in einer ganz speziellen Konstellation. Du hast ja vorhin auch im Intro gesagt, du hast mit deinem Ehemann zusammen diese Firma gegründet. Das finde ich total interessant. Also man lernt ja häufig irgendwie seinen Partner irgendwie bei der Arbeit kennen oder fängt damit an, aber direkt mit einem, mit dem man schon verbunden ist, die Firma gründen. Wie läuft es und wie läuft es mit so einem Startup? Bericht doch mal ein bisschen, bestimmt total spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und erzähl auch gerne mal, wie groß die Firma ist.
Genau, also das ganz kurz, wir sind 35 Mitarbeitende, wovon ungefähr 20 ein bisschen mehr in Zürich sitzen und der Rest ist in ganz Europa oder sogar auf der ganzen Welt verteilt. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Ich weiß nicht, das sprengt vielleicht ein bisschen den Rahmen, darum halt mache ich jetzt vielleicht so ein politisch korrektes Statement. Also es ist, ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, ganz klar. Also es bedeutet, dass man gut kommunizieren muss und gute Regeln irgendwo auch abmacht, wann man über das Geschäft spricht und wann nicht. Wir versuchen, weil es halt einfach so ist, wir versuchen, es als unsere Stärke zu sehen. Also ich glaube, das Tolle daran ist, dass wir eigentlich meistens sehr, sehr, sehr stark aligned sind. Also wir wissen, wohin wir gehen. Das ist komplettes Vertrauen, weil wir beide wissen, dass wir voneinander wissen, wohin wir gehen. Also ich glaube, die Vorteile sind enorm. Ich glaube, für die Mitarbeiter, also es ist sicher auch immer ein Thema, dass man die Mitarbeiter dann extra gut abholt als Gründer, dass sie nicht das Gefühl haben, da wird alles strategische zu Hause beim Nachtessen diskutiert. Also das finde ich wichtig, dass man da klare Rahmen schafft. Und jetzt als Pärchen finde ich es einfach unheimlich wichtig, dass man trotzdem Zeiten nimmt, wo es einfach nicht um die Arbeit geht. Und wir haben zum Glück 3 Kinder. Und ich sage das bewusst wirklich zum Glück. Ich glaube nicht, dass es die Firma, oder vielleicht wären wir viel größer und alles, aber ich glaube, die Firma gibt es wirklich auch noch, weil wir die 3 Kinder haben und weil wir automatisch den Ausgleich haben und gar nicht an dieses Also ich glaube, ich sehe es bei vielen Gründern, dass sie so ein bisschen an diese Erschöpfung kommen, weil einfach 24-7, sie wachen auf, es ist Firma, Firma, Firma. Und ich komme nach Hause und denen ist es Wurst, ob ich heute einen großen Deal oder einen Podcast gemacht habe, die wollen einfach ein Nachtessen. Und ich glaube, das ist so mental gesehen eigentlich super gesund und daher, also bei uns hilft das unheimlich, dass wir sagen, zu Hause sind wir die Familie und nicht die Gründer.
Und Mobilität deiner Kinder jetzt beispielsweise, die sind ja noch sehr klein, aber da ist Fahrrad die dominante Mobilitätsform, die ja auch im Alltag vorlebt, oder? Habe ich rausgehört jetzt gerade?
Weil du also das wenn auch, ich mit ihnen unterwegs bin, dann oft im Cargo-Fahrrad, aber jetzt werden sie immer größer, dann immer mehr auch mit, also wir leben in der Stadt, ich finde Fahrradfahren für Kinder in der Stadt schon noch eine Herausforderung, aber die, also in der Schweiz haben wir das Glück, die Kinder können zum Kindergarten sogar laufen, also die laufen viel, manchmal mit diesem Trottinett, also mit diesem Kickscooter. Ja. Manchmal der Große hat jetzt ein Rollbrett. Also multimodal.
Sehr schön. Und trotz, also hier Firma, ihr seid all in und habt dann noch eine Familie, die irgendwie das Leben bestimmt. Und trotzdem hast du dich hier bei den Mobility All-Stars nicht nur als Mitglied mitgemacht, sondern auch hier all in und direkt mit in den Vorstand, in den neu gewählten. Mhm. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was du denn an den All-Stars so toll findest und warum du dir das jetzt auch noch, ich will jetzt nicht sagen antust, weil ich bin ja Gott froh, dass wir jemanden wie dich haben, der da auch mithilft. Aber
was ist deine Motivation? Das klingt doch viel schöner.
Ich meine, ich finde es super cool, dass man sich einmal im Monat trifft am Abend und ein neues Thema bespricht. Und es ist so ein bisschen wie, es ist Selbsthilfegruppe ist vielleicht das falsche Wort, aber so, ich bin ja oft so in dieser Bubble von, oh, wir müssen, also man ist so komplett in dieser Firmenbubble oder und im eigenen Unternehmen. Und ich finde das so spannend, dass ich dann einen Abend die Kinder ins Bett tue und ich setze mich hin und ich lerne, dass in Paris jetzt SUVs 18 Euro pro Stunde zahlen müssen. Es ist einfach Horizont erweiternd. Und ich finde die Gruppe cool. Also ich glaube, alle sind dort, um sich den Horizont zu erweitern. Und es ist irgendwie auch dieser intime Rahmen, wo man auch bereit ist, vielleicht ein bisschen heikle Fragen zu stellen oder Sachen, die man jetzt vielleicht nicht gerade auf LinkedIn posten würde, wo man einfach wirklich einen spannenden Exkurs unter Experten hat. Diskurs.
Das muss ich direkt nutzen. Das muss ich jetzt direkt nutzen, weil ja, genau, das ist die Besonderheit. Also dieses Zusammenkommen, dieses Off-Topic über Themen sprechen, diese Impulse von außen reinlassen. Also alle, die uns zuhören und nicht nur Lust auf unsere Gespräche bekommen haben, sondern vielleicht schon mal gefragt haben, wie kommt man da eigentlich rein? Meldet euch bei uns, ihr dürft Mitglied werden. Häufig ist es auch so, dass die Menschen, die bei uns im Podcast waren, dann in einem unserer Sessions dann nochmal ganz exklusiv den Zuhörern oder den Membern an der Stelle zur Verfügung stehen. Also Call to Action, werdet Mitglied, macht mit und helft uns, Mobilitätswende zu gestalten. Judith,
dann seid ihr ja nicht auf unsere Fragen angewiesen, die wir Judith stellen, sondern dann könnt ihr Judith mal eure eigenen Fragen nämlich stellen und sagen, boah, das Wichtigste haben Stefan und Tobias mal wieder vergessen. Jetzt mal hier richtig, Real Talk. Also das ist halt eine tolle Möglichkeit, um einfach auch nochmal vielleicht inspiriert durch diesen Podcast seine eigenen Gedanken nochmal zu äußern. Und es bleibt ja immer irgendeine Frage noch offen.
Wir sind schon am Ende angekommen. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden, Judith, und mit dir hier im Podcast über dein vergangenes Jahr reden oder über das, was da gerade dann aktuell ist, was glaubst du, was uns da beschäftigen wird? Wo werden wir da stehen? Wo wirst du da stehen?
Ich habe das Gefühl, das große nächste Thema ist das digitale Parken für Firmenkunden. Ich glaube, da wird im Moment noch, also das ist so eine Industrie, die, also das Parken in den Städten, das wurde schon stark so disrupted. Mhm. Bei den Firmen habe ich das Gefühl, da sind wir noch am gleichen Punkt wie vor 60 Jahren.
Was ist das? Du meinst per App oder statt Parkschein oder was?
Ja, also ich meine, bei vielen Firmen da hat es einfach Parkplätze und die Mitarbeiter können das Auto hinstellen, müssen nichts dafür zahlen. Einige führen dann monatliche Gebühren ein, aber Leute arbeiten Teilzeit, kommen, ich weiß nicht. Also wir sind jetzt stark da in der Entwicklung, dass wir da auch dieses, ähnlich wie man ein Auto oder ein Fahrrad bucht oder ein ÖV-Ticket, dass man eben auch einen Parkplatz bucht und stundenmäßig oder tagesmäßig abrechnet. Und via das Mobilitätsbudget glauben wir einfach, das ist der. Also ich kriege wirklich Gänsehaut. Ich glaube, da haben wir wirklich mit den Parkplätzen das erste Mal so einen Hebel, wo ich sehe, wie stark Menschen ihr Verhalten hinterfragen werden und via das Mobilitätsbudget zum Beispiel einfach sich zu einer Verhaltensänderung bewegen lassen können. Und da muss halt Parking ein Thema davon sein, sonst wird das private Auto einfach bleiben.
Parkgerechtigkeit.
Gutes genau. Stichwort und bestimmt viel Futter, womöglich auch für einen unserer nächsten Podcasts. Judith, toll, dass du das Gespräch mit uns hier geführt hast und ganz toll, dass wir dich an Bord haben bei den Allstars. Wir werden noch mehr von dir haben, auch in den nächsten Monaten und Jahren. Danke.
Spannendes Thema, großer Hebel, ne, den ihr da habt. Kannst vielleicht nochmal ganz kurz eine letzte Frage, obwohl wir an sich gerade Tschüss sagen, aber wie viel Prozent der Emissionen sind denn eigentlich verursacht durch betriebliche Mobilität? Kann man das so grob quantifizieren?
Ich habe keine verlässlichen Daten dazu, aber ich war jetzt gestern gerade in Paris und da hat einer gesagt, und das, also es war einer vom Government, und der hat gesagt, 4% der totalen französischen Emissionen, also alles inklusive, 4% kommen vom Pendeln. Wow. Noch nicht mal zum Kundenfahren, sondern wirklich das Pendeln zwischen zu Hause und der Arbeit. Das ist schon beträchtlich.
Wunderbar. Judith, vielen Dank und viel Erfolg auf eurer Mission.
Danke euch und einen ganz schönen Tag. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Ja, Stefan, Mann, da hast du uns, also du bist ja hier für die Einladung der Gäste verantwortlich und ich muss mal wieder sagen, wieder spannendes Thema und eine Dimension, die wir so auch noch gar nicht im Podcast hatten. Also, vielen Dank erstmal.
Sehr gerne.
Wie bin
ich auf Judith gekommen? Judith ist echt eine Nummer in der Schweiz, nicht nur in der Firmenmobilität, sondern in der Mobilität generell, tritt da wirklich in Erscheinung. Deswegen ganz toll, dass sie Mitglied der Allstars ist und dass sie auch als Vorständin so ein bisschen die Multiplikation in die Schweiz sich vorgenommen hat und das mit erfüllt. Also von daher finde ich das schon mal eine ganz tolle Persönlichkeit mit einem ganz großen Netzwerk.
Große Firma. Wow, riesen Startup, meine Herren.
Also ich finde, Judith hat, also toll, dass wir sie hier dabei haben aus ganz verschiedenen Kontexten, weil dass wir hier eine Frau mit an Bord haben, eine Frau, die Mutter ist, eine Familie hat, Gründerin, Unternehmerin, in einem Themenfeld aktiv, Mobilitätswende, was ja jetzt wirklich auch schon mal per se viel Herausforderung mit sich bringt und Überzeugungsarbeit und Engagement. Deswegen war das eigentlich Must-Have, endlich auch mal Judith vors Mikro zu bekommen. Ich bin gespannt, vor allem auf das Nachgespräch bei den Allstars. Es war jetzt kein Scherz an alle. Im übernächsten Members Monthly, wir machen es immer einmal im Monat, Judith hat es berichtet, da gehen wir nochmal ins Eingemachte, da wird man nochmal Judith ausquetschen.
Schnell
wenn ihr
Mitglied
also,
werden.
Los. Absolut, meldet euch sofort bei uns. Ihr könnt dabei sein und Judith und andere regelmäßig persönlich auch treffen.
Also ich kann mal sagen, was mich so ein bisschen, was meinen Horizont erweitert hat heute, das war vor allem so dieses Ding, das Sukzessive zu machen. Also jetzt nicht zu sagen, so Leute, jetzt alle aufs E-Bike, sondern auch die hohe psychologische Komponente dabei, dass man da wirklich sehr sensibel vorgeht, nicht überstülpt, sondern dass wirklich sehr mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl macht. Und was ich auch total gut fand, war dieser ganz weite Blick. Also, dass man nicht sagt, so, hier sind die E-Bikes, jetzt alle mal raufsteigen, Problem gelöst, sondern dass man wirklich rangeht und die verschiedenen Firmen anschaut, die verschiedenen Nutzer anschaut und auch nochmal dann die Bedürfnisse, die da auch wirklich entstehen. Und dass man diese Sache hochgradig dann anpasst. Ich glaube, auch anders kann es gar nicht funktionieren. Das fand ich wirklich, wirklich spannend, auch die Detailtiefe. Also mich hat es ja gefreut, dass Judith das Thema Duschen durchaus auch auf dem Schirm hatte. Und weil es sind nachher, sind das solche blöden Kleinigkeiten, glaube ich.
Es sind die Kleinigkeiten, aber es ist am Ende auch die User Experience, wie man so schön sagt. Ich glaube, das Produkt, das Judith und ihr Team herstellt, das digitale Produkt, die App, aber auch die Komponenten im Sinne von der Partner, die dabei sind, haben wir jetzt gehört, zum Beispiel so ein Premium-Hersteller wie Riese und Müller aus dem Fahrradsegment. Das macht's halt eben nicht zu so einer lahmen Krücke als Pendant zu unserem High-End-Produkt, was man vielleicht sonst in der Mobilität, sondern es ist echt was Besonderes und das ist so wichtig. Das ist für mich nicht nur aus dem Gespräch, sondern das war mir auch schon davor klar. Und ja, da spannend. Möchte ich auch mit den Allstars weiter dran arbeiten, dass das einfach sich verankert. Wir müssen Mobilität in der Gänze einfach emotional, kundenorientiert und wirklich als Leckerbissen. Man muss es wollen, weil man dabei sein will, weil es nur so Spaß macht. Und wenn man an diesen Punkt kommen, dann erreichen wir auch bei den Menschen so ein bisschen was im Kontext Mobilität.
Aber das eigentlich Verrückte, Stefan, das ist doch, dass wir einen enormen Aufwand treiben. Immer wieder wird es mir klar, für die automobile Mobilität, die individuelle, da werden Unsummen reingesteckt und riesiger Aufwand getrieben. Und auf der anderen Seite dachte ich gerade so, ja, als Judith meinte, da musst du vielleicht eine Viertelstunde vom Bahnhof zur Firma gehen, dachte ich so, bei schlechtem Wetter bräuchte man dann an sich einen Regenschirmverleih da. Und dachte ich gleich wieder, ach Quatsch, Regenschirmverleih, viel zu kompliziert. Und dann dachte ich, nee, Moment, wieso eigentlich so? Wir bauen Autobahnen mit gigantischen Brücken für Millionen und Milliarden von Euro, da wird man doch wohl so einen kleinen Regenschirmverleih. Also es sind viele kleine Hürden, aber wenn wir da auch nur die Hälfte des Aufwands reinstecken würden, die wir in die automobile Mobilität stecken, ist da ganz, ganz viel lösbar. Und da können wir so viele Schwellen abschleifen. Und es sind ja zugegebenermaßen noch viele Schwellen noch da.
Absolut. Gelernte Muster. Wir treten hier an, um die Wände im Kopf
wir alten
zu realisieren, Männer. Wie man so schön sagt. Das wiederholt sich jetzt auch in diesem Podcast wieder. Ja. Ich glaube, wir tun der Welt was Gutes, indem wir genau das tun, was wir hier machen, drüber sprechen, Awareness schaffen, zum Umdenken anregen und jeden Tag bekehren wir einen
alten
Menschen mehr, einen Lemming mehr.
Okay.
Muss ja nicht der BMW sein, das darf jeder andere
auch sein. Porsche sein, da bin ich auch agnostisch.
Ja. Also passt. Tobias, es war mir eine Freude, wie immer, heute mal auch mit dem Videopodcast so als Probierversuch. Ich hoffe, es klappt. Wenn ja, dann verstetigen wir das. Freut euch auf die nächsten Folgen, sie kommen bald.
Genau.
Und jetzt macht's gut, auf welchem Gefährt auch immer ihr gleich in den Morgen, in Sonnenuntergang oder ins Morgengrauen fahrt. Habt viel Spaß. Also,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.